Deutschlandfunk, eine Welt.
Es ist äußerst selten, dass in der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Dringlichkeitssitzung einberufen wird. Seit ihrer Gründung vor 77 Jahren war das nur 11-mal der Fall, zur Suezkrise zum Beispiel, mehrere Male zum Nahostkonflikt, zur südafrikanischen Besatzung des heutigen Namibias und diese Woche zum Angriff Russlands auf die Ukraine.
In favor 141, against 5, abstentions 35.
Etwa drei Viertel aller Staaten stimmten einem Beschluss zu, in dem Russland zum Abzug seiner Truppen und zur Wahrung der ukrainischen Souveränität aufgerufen wird. Ein deutliches politisches Zeichen, rechtlich bindend, aber nicht. Verpflichtend wäre es für Russland nur dann gewesen, wenn der Sicherheitsrat zuvor eine Resolution zum Abzug aus der Ukraine angenommen hätte. Dazu kam es nicht. Russland selber machte von seinem Vetorecht als ständiges Mitglied Gebrauch. China sowie die nicht ständigen Mitglieder Indien und Vereinigte Arabische Emirate enthielten sich, weil sie jeweils eine große Nähe pflegen zu Russland. Im Falle der Emirate kommt dabei einiges zusammen, von Ölgeschäften bis hin zum Krieg im Jemen. All das hat mir unsere für die Golfregion zuständige Korrespondentin Anne Almeling genauer erklärt. Meine erste Frage an sie war, warum sich die Emirate im Sicherheitsrat enthalten haben.
Also dafür gibt es vermutlich gleich mehrere Gründe. Und der wichtigste könnte gewesen sein, dass die Emirate sich eine Gegenleistung von Russland erhofft haben. Und zwar dann bei einer anderen Abstimmung im Sicherheitsrat. Die Emirate sind ja zusammen mit Saudi-Arabien an einem Krieg im Jemen beteiligt, gegen die aufständischen Houthis dort. Und gegen diese Gruppe sozusagen hat der Sicherheitsrat sein Waffenembargo ausgeweitet. Und das war ganz im Interesse der Emirate und mit Hilfe Russlands. Diplomaten sehen darin so eine Art Deal zwischen den Emiraten und Russland. Also die Emirate enthalten sich bei der Resolution zum Ukraine-Krieg und bekommen dafür Unterstützung von Russland, wenn es um ihren eigenen Krieg geht, sozusagen. Wenn das die Absicht der Emirate war, dann ist dieser Plan auf jeden Fall aufgegangen. Es kann aber auch sein, dass sich die Emirate so neutral wie möglich verhalten wollten, also weder ihre Beziehungen zu Russland noch ihre Beziehungen zum Westen aufs Spiel setzen wollten. Es gibt im Arabischen ein Sprichwort, das heißt übersetzt so viel, man hält den Stab in der Mitte. Also man versucht zu allen beteiligten Akteuren einen gleich großen Abstand zu halten. Und zwar dann, wenn man noch nicht weiß, wohin die Reise geht, also wie sich die Situation weiterentwickelt.
So viel zum Verhalten im Sicherheitsrat. Anders haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate dann in der Dringlichkeitssitzung verhalten. Da haben sie nämlich dann doch gegen Russland gestimmt. Wie ist das zu erklären?
Das hängt vermutlich damit zusammen, dass von den westlichen Ländern, auch von Deutschland, Druck ausgeübt wurde, Position zu beziehen. Die Emirate selbst haben dann ihr Ja zu dieser Resolution gegen die russische Invasion der Ukraine mit der steigenden Zahl von zivilen Opfern begründet. Das ist deshalb interessant, weil sie gleichzeitig bei ihrem Krieg gegen die Houthis im Jemen eine sehr große Zahl an zivilen Opfern in Kauf nehmen.
Wie blickt denn die Golfregion insgesamt, wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen weiten auf den Krieg in der Ukraine?
Also von den Golfstaaten aus gesehen ist die Ukraine weit weg. Und Russland ist sehr einflussreich im Nahen Osten. Und wahrscheinlich deshalb hat in den Statements zur Abstimmung gegen die Russland-Invasion kein Golfstaat von Krieg oder Eroberung der Ukraine gesprochen. Man muss dazu vielleicht auch sagen, wenn der Westen die Ukraine auch deshalb unterstützt, weil die Ukraine eine Demokratie ist, dann spricht das nicht unbedingt der Haltung der Golfstaaten, denn die haben kein Interesse an Demokratie. Aber die Golfstaaten sehen eben auch, bei der Abstimmung gegen Russland war die Welt vereint. Sogar Iran hat sich der Stimme enthalten. Und da wollen die Golfstaaten nicht außen vor bleiben.
Kommen wir mal zu einem wichtigen Stichwort in dem gesamten Komplex Öl, Erdöl. Gibt es Unterschiede zwischen Ländern, die mit Russland in der OPEC Plus zusammenarbeiten und denen, die nicht Mitglied sind in dem Ölkartell?
Ja, also die Golfstaaten werden von dem Krieg in der Ukraine wahrscheinlich profitieren wegen der steigenden Ölpreise. Da haben sie dann noch höhere Einnahmen. Andere Länder in der arabischen Welt werden eher mit Problemen zu kämpfen haben. Zum Beispiel Ägypten und der Libanon, die importieren einen großen Teil ihres Getreides aus der Ukraine und werden möglicherweise bald Engpässe erleben. Also die meisten Länder, zum Beispiel Ägypten, versuchen aber dennoch eben diesen Stab in der Mitte zu halten, sich also nicht klar zu positionieren. Die ägyptische Führung zum Beispiel, die will die guten Kontakte zum Westen nicht verlieren, weiß aber auch ganz genau, dass Russland es war, dass nach dem Putsch 2013 die neuen Militärmachthaber in Ägypten sofort unterstützt hat. In der arabischen Welt insgesamt gibt es also Russland gegenüber wirklich ein ganzes Spektrum an Positionen. Da ist zum einen Syrien, das Russland voll und ganz unterstützt. Wenig überraschend, klar, weil das russische Eingreifen im Syrienkrieg ja Präsident Assad die Macht gesichert hat. Und auf der anderen Seite gibt es den Libanon zum Beispiel, der sich ganz klar gegen die russische Invasion positioniert, auch weil dieses kleine Land am Mittelmeer selbst Sorge hat, erobert zu werden.
Ich würde gerne nochmal beim Erdöl bleiben. Der weltweit größte Erdölexporteur ist Saudi-Arabien und dessen Kronprinz Mohammed bin Salman, der wurde in den letzten Jahren international teilweise isoliert wegen der Ermordung des kritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Jetzt hat er sich mit Blick auf Russland und die Ukraine als Vermittler ins Spiel gebracht. Welche Interessen verfolgt er?
Also Mohammed bin Salman dürfte vor allem ein Interesse verfolgen, wieder mitzuspielen auf der Weltbühne. Und dabei kann Putin ihnen helfen, das hat er nämlich früher auch schon getan. Also kurz nach dem Mord an Khashoggi, da war Mohammed bin Salman beim G7-Gipfel quasi geächtet von so gut wie allen anderen Staats- und Regierungschefs. Und da war es Putin, der den saudischen Kronprinzen begrüßt hat in aller Öffentlichkeit mit einem jubilaren Handschlag. Und das war sozusagen der erste Schritt der Rehabilitation von Mohammed bin Salman. Und Putin, der wiederum profitiert davon, dass auch Mohammed bin Salman im Ölverband OPEC Plus sitzt. Denn die beiden großen Ölexporteure, Russland und Saudi-Arabien, die können jetzt sozusagen zusammen die Ölpreise bestimmen. Putin hat gerade jetzt natürlich ein Interesse an hohen Ölpreisen, weil das wichtige Einnahmen sind. Und Saudi-Arabien kann ihm dabei helfen, indem es eben nicht plötzlich mehr Öl auf den Markt bringt und die Preise dadurch wieder sinken könnten.
Mhm. Wagen wir doch abschließend mal einen Ausblick. Werden die Golfstaaten bei ihrer Zurückhaltung gegenüber Russland bleiben oder können sie das nicht mehr lange durchhalten, weil eben auch der Einfluss der USA, wie Sie ja schon gesagt haben, in der Region sehr groß ist?
Also das hängt wahrscheinlich vom Verlauf des Krieges ab. Wenn sich abzeichnet, dass Putin den Krieg zu verlieren droht, dann werden die Golfstaaten sich vermutlich weiter distanzieren. Oder anders gesagt, das Ergebnis des Krieges bestimmt sehr wahrscheinlich die Haltung der Länder in der Region.
Unsere Korrespondentin in Kairo, Anne Almeling, zur Perspektive der Golfstaaten auf den Krieg in der Ukraine und zum Abstimmungsverhalten der Vereinigten Arabischen Emirate bei den Vereinten Nationen. Geplant ist, dass der Sicherheitsrat am Montag erneut zusammenkommt.